Problem in diesem Text war eine Stelle drin, die wir übergangen sind. Und ich möchte nochmals kurz den Text lesen und wir beide dann kurz, und um dann zum Studium zu kommen. Ich lese nochmal ab Vers 1 bis Vers 3. Den ersten Bericht habe ich abgelegt, lieber Theophilus, über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tage, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben, welchen er sich auch nach seinen Leiden lebendiger zeigte durch viele sichere Kennzeichen, indem er während 40 Tagen ihnen erschien und über das Reich Gottes redete. Ich möchte mal beten mit uns. Ja, wir hatten ja gesehen bei diesem Studium, dass es wichtig ist, die Bibel in ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung zu unterteilen. Beim ersten Abend diese 5 Teile der Bibel. Und dann eben das Große, was der Herr Jesus tat, wie er die Ewigkeit verlassen hat, um Mensch zu werden, bei unserem zweiten Studium. Warum musste er Blut vergießen? Diese wichtige Tatsache, dass Gleiches wiedergebracht werden muss. Das letzte Mal die Notwendigkeit der Auferstehung als Beweis, dass die Erlösung fertig ist, dass sie wirklich geschah, reell. Und heute, dieser Teil, den wir ausgelassen hatten im Vers 3, die Leiden Jesu Christi. Und wir möchten ja das tun, was wir am Anfang sagten, dass wir bei diesem Bibelstudium nichts übergehen, sondern dass wir alles, was uns sich hier in den Weg stellt, von der Bibel her gründlich durchstudieren. Wir möchten drum heute den Ausdruck, was die Bibel meint mit den Leiden unseres Herrn Jesus Christus, das möchten wir betrachten, um auch tiefer die Erlösung, tiefer den Herrn Jesus und auch tiefer der Ratschluss Gottes zu verstehen. Das heißt, wir greifen heute nur das Wort über die Leiden Jesu heraus und gehen durch die ganze Bibel, um es zu betrachten. Hier sind wichtige Grundsätze. Im 1. Petrus 1, Vers 8. Entschuldigung, ja. Danke. 1. Petrus 1, Vers 18. Da ihr ja wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen war vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten um euretwillen. Also die Bibel redet hier von diesem großen Preis der Erlösung. Wenn wir die Leiden Jesu Christi betrachten in der Bibel, dann reden wir über diesen hohen Preis der Erlösung. Und das ist eines vom Wichtigsten, was es in der Bibel gibt, dass die Erlösung nicht billig war. Und sie war wesentlich teurer, als wir es uns als normaler Mensch überhaupt vorstellen können. Und zwar, wir möchten heute das Kreuz von Golgatha, was der Herr Jesus tat, von 3 Seiten betrachten. Ich habe es oben aufgeschrieben, vom Psalm 22, vom Psalm 69, von Matthäus 26, 27 und Jesaja 53. Es sind dann für sich die 3 Aspekte, wo man den seelischen Kampf Jesu sieht, den geistlichen Kampf Jesu Christi und den körperlichen Kampf. Dass wir überhaupt nur auch annähernd begreifen, was der Herr wirklich tat an diesem Kreuz. Dass wir auch begreifen, wie schrecklich Sünde ist. Ich möchte nicht jede Stelle aufschlagen, das ist auch gedacht zum selber durchstudieren. In Lukas 9, 22, da sieht man, wie das Leiden von vornherein ein Grundprogramm war, das Gott für seinen Sohn beschlossen hatte. Herr Jesus sagt hier über sich, des Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und bei allen Prophetien, die der Herr Jesus über sich selber abgibt, über seinen Weg, ist das drin, dass es heißt, er wird durch die Leiden gehen. Und wir dürfen das nicht falsch verstehen. Es war der Wille Gottes, dass der Herr Jesus gelitten hat am Kreuz von Golgatha. Auch die Qualen, das war alles der Wille des Vaters. Es war kein Zufall. Und noch eine Stelle, 1. Petrus 1, Vers 11. Auf welche und welcherlei Zeit der Geist Christi in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Das heißt also, das ganze Alte Testament hat die Leiden am Kreuz von Golgatha, die Leiden des Herrn Jesus vorhergesagt. Und es war der Wille Gottes, es hat mit zum Ratschluss Gottes gehört. Dann Hebräer 2, Vers 18. Ich denke, es stört niemand, wenn ich die Jacke ausziehe. Da heißt es, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Und jetzt geht die Bibel Vers 17 hin und sagt, daher musste er in allem den Brüdern ähnlich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Jetzt sagt die Bibel, er hat gelitten, nicht nur wegen der Sünde, sondern er selber hat hier auch jede Form der Versuchung durchgemacht. Das ist mal ganz wichtig, der Herr Jesus kennt also von seinen Leiden her jede Form der Versuchung, die einen Menschen treffen kann. Das ist ganz wichtig. Aus dem Grund kann er jedem Menschen helfen. Jedem. Es gibt kein Problem, das mich und dich betrifft, das der Herr Jesus nicht kennt. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Weil am Kreuz von Golgatha, wir sehen das nachher, der Teufel jede Versuchung, die es auf diesem Erdball gibt, über den Herrn Jesus ausgeschüttet hat. Der hat es in letzter Konsequenz durchlebt, in schrecklichster Weise. Aus diesem Grund kann er jedem von uns helfen. Schon mal ganz wichtig. Ja, und die Leute waren nicht nur körperlicher Art. Die Bibel redet hier sogar im Hebräer 5, Vers 8 von einem Gehorsamsschritt. Und wiewohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und so zur Vollendung gelangt ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heiles geworden. Das heißt, der Herr Jesus hat hier am Kreuz von Golgatha sich freiwillig dem Wille des Vaters unterordnet und hat Gehorsam gelernt. Wir dürfen nicht glauben, dass das, was am Kreuz von Golgatha geschah, diese Leiden, für unseren Herrn leicht war. Es war schwer. Er musste in vollem Gehorsam hineingehen. Wir sehen dann in Gethsemane diesen Kampf, wo seine Kämpfe so schrecklich werden, dass die Bibel das griechische Wort Agonie, Todeskampf benutzt. Ringkampf. Wo dann der Schweiß wie Blut wird, wo der Herr um Leben und Tod kämpft in diesem Garten Gethsemane. Durch solche Kämpfe hindurch geht er ans Kreuz. Manchmal hat man ja den Eindruck, er war der Sohn Gottes. Von seinem göttlichen Wesen her ging er einfach ans Kreuz. Das ist nicht der Fall. Er ging wie ein Mensch durch fürchterlichste Kämpfe. Und wenn wir das begreifen, was uns die Bibel über diesen Kampf am Kreuz sagt, dann wird der Letzte in unserer Mitte begreifen, dass wir jemand haben in diesem Universum, unseren Herrn Jesus Christus, wo jeder Gläubige und auch jeder Mensch sofort hinkommen kann, weil er ihn versteht, weil er das alles, was uns betrifft, durchgemacht hat. Das war in letzter Konsequenz. Es war eine Schule des Vaters. Jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Hebräer 9, Vers 25. Und folgende. Gleich wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut ins Heiligtum hineingeht, denn sonst hätte er öfters leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal gegen das Ende der Weltzeiten hin erschienen zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Hier ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Bibel betont, dass die Leiden ihre Wurzel haben von Grundlegung der Welt an. Und ich habe hier jetzt auf dem zweiten Blatt die Rückseite mit einem Bibelstudium versehen, das wir heute nicht durchstudieren möchten aus Zeitgründen. Das aber wichtig ist, dass wir begreifen, was dieser Begriff vor Grundlegung der Welt heißt. Und zwar Grundlegung der Welt, das ist ein seltsames Wort, das heißt eigentlich, wenn man es ganz wörtlich übersetzt, Niederwurf des Kosmos. Und das ist die Ziffer 4 auf dieser Rückseite. Wenn man das näher so untersucht, dann heißt es, diese Grundlegung der Welt oder dieser Niederwurf des Kosmos war ein Anfall oder ein Ausbruch von Krankheit. Und hier sieht man schon die Wurzel, was die Bibel mit Niederwurf des Kosmos meint, nämlich der Ausbruch der Sünde. Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist der Niederwurf des Kosmos nicht die Schöpfung, sondern der Teil, wo der Teufel die Urschöpfung ins Verderben riss. Und von diesem Moment an war nämlich der Mensch erlösungsbedürftig. Und darum redet die Bibel über den Herrn Jesus und sagt, von diesem Sündefall, von dieser Ursünde des Teufels her, ist eigentlich Erlösungsbedürftigkeit, weil hier die Wurzel für unsere Sünde steckt. Und jetzt redet die Bibel, ich lese nur die Stelle, nicht die Bibeltexte selber, in Hebräerbrief von Erlösungsbedürftigkeit, von dieser Grundlegung an. Das heißt, von diesem Einbruch der Sünde in den Kosmos, von dem Moment an war Erlösungsbedürftigkeit. Aber in der zweiten Stelle heißt es in Johannes 17, dass der Vater die Liebe zu uns Menschen bereits vor diesem Sündenfall hatte, der ja dann gegipfelt hat im Sündenfall Adams. Das ist eine Einheit. Der Teufel fällt ab und reißt Adam mit. Und man sieht hier, dass der Vater bereits bevor dieser Sündenfall war, uns geliebt hat. In dem nächsten Vers noch was viel Ungeheures. Bevor überhaupt der Sündenfall war, hat Gott bereits die Erlösung geplant. Und hier bereits war der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha praktisch, er war bereit, ans Kreuz von Golgatha zu gehen. Ist geplant gewesen, bevor überhaupt dieser Sündenfall kam. Jetzt redet die Bibel wieder vom Opferlamm von Grundlegung der Welt an. Und die Leute sind von Grundlegung an. Das heißt, in dem Moment, wie die Sünde ausbrach und wie dieser Abfall in den Kosmos hineinkam, diese Sünderverderbtheit, in dem Moment war es notwendig, dass wir erlöst würden. In dem Moment war es notwendig, dass der Herr Jesus litt. Aber die Pläne dazu waren vor Grundlegung der Welt. Dann redet die Bibel in Offenbarung, dass der Jesus das Opferlamm ist, praktisch von Grundlegung an. Dass das Buch des Lebens eingetragen wird von Grundlegung an. Das heißt keine Erwählung im Sinne von, dass wir vorherbestimmt sind, sondern die Erlösung wirkt rückwirkend, weil das Kreuz von Golgatha außerhalb von Zeit und Raum war, wirkt sie bis in die Wurzel hinein, dass sie die Sünde aufhebt. Das ist auch der Grund, warum der Gläubige nicht in der Niederlage leben soll, sondern im Sieg. Weil der Herr Jesus hier diesen Sündenfall an der Wurzel anpackt. Aber weil eben zu der Bezahlung dieses Preises die Leiden gehören, drum mussten die Leiden, die notwendig waren als Folge der Sünde, müssen die sofort angepackt werden. Und er musste leiden, um auch diesen Preis zu bezahlen. Die Bibel sagt dann, dort beginnt das Buch des Lebens, dort ist die Wurzel des Reiches Gottes, aber auch dort praktisch beginnt der Teufel der Gegenangriff. Von dort beginnt auch die Ruhe, praktisch die Wurzel für die Ruhe des Gläubigen, dass er in Christus zur Ruhe kommen kann. Und wir haben hier den Text gelesen in unserem Text Hebräer 9, von Grundlegung der Welt an. Das heißt, von Uranfang an war es klar, dass der Herr leiden musste. Weil Leiden sind die Folge der Sünde. Ich weiß nicht, ob das, manchmal komme ich mir komisch vor, aber ich war schon in der Firma, wenn so ein Tag passiert wie heute. Heute war ein schöner Tag, also verrückter geht's nicht mehr. Wenn du dann plötzlich in der Firma stehst und siehst, was über dein Haupt zusammenschlägt, dann musste ich schon manchmal denken, das hat mir Adam eingebrockt. Niemand anders. Wisst ihr, die Leiden, die Not, die Anfechtung, die Trübsal, ist letztendlich, hat ihre Wurzel im Sündenfall. Und aus dem Grund leidet auch der Mensch. Jetzt hat aber der Herr Jesus, um diesen Sündenfall in der Tiefe zu sühnen, nimmt er auch die Leiden, die aus der Sünde herauskommen, auf sich. Und wir sehen dann nachher, was hier der Teufel versucht, was aber Gott dann aus diesem allem macht. Die Bibel redet auch von seinen Leiden als Motor zur Herrlichkeit. Was jetzt ganz wichtig ist, Matthäus 27, 51. Hier möchte ich jetzt wieder in den Text einsteigen. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss in zwei, von oben bis unten. Das heißt, dieser Vorhang, der das Allerheiligste abgetrennt hat, dass kein Mensch hinein konnte und jeder sterben musste, da geht Gott hin und zerreißt diesen Vorhang von oben. Er zeigt, dass die Lösung von oben kommt, indem der Herr Jesus nämlich vom Himmel her kommt, als Kreuz vor Golgatha geht, sein Blut vergießt, ins Totenreich geht, der Teufel besiegt, siegreich aufersteht. Das alles hat hier seine Wurzel. Und die Bibel sagt, durch das alles zerreißt Gott durch den Tod Jesu Christi den Vorhang zum Heiligtum. Von oben nach unten. Nicht der Mensch tut etwas, sondern Gott tut etwas, indem er seinen Sohn sendet. Und jetzt ist der Vorhang zerrissen. Jetzt kommt Hebräer 10. Was ist dieser Vorhang? Hebräer 10, Vers 20. Da redet die Bibel vom Eingang in das Heiligtum, welchen er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Jetzt redet die Bibel davon, dass praktisch der Vorhang zerrissen wird von oben nach unten. Und die Bibel sagt, der Vorhang war sein Fleisch, sein Körper. Und man sieht hier, wie Gott von Uranfang an geplant hat, auch seinen Sohn am Kreuz vor Golgatha, dass er ihn opfert auf schrecklichste Weise, dass der Leib Jesu Christi zerrissen wird an diesem Kreuz. Und das, die Kreuzigung ist 100-mal schrecklicher, als wir es uns vorstellen können. Das war so etwas Schreckliches. Die Bibel umschreibt und sagt, es war ein Zerreißen des Vorhangs, ein Zerreißen des Leibes Jesu Christi. Der wurde zerrissen, regelrecht zerfetzt an diesem Kreuz. Aber was entscheidend ist, die Bibel sagt, durch dieses Leiden, durch das Zerfetzen des Vorhangs, des Leibes Jesu Christi, ist der Weg ins Heiligtum frei. Plötzlich ist Gemeinschaft möglich durch das, den Tod am Kreuz von Golgatha, durch das vergossene Blut. Das war unser Thema das letzte Mal. Jetzt kommt etwas in Hebräer 13, Vers 12, da steht was Schreckliches. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasset uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das heißt, die Bibel zeigt uns hier auf, dass dieses Werk am Kreuz von Golgatha kein bejubeltes Werk war, sondern dass es etwas war, das die Menschen nicht verstanden. Da wurde hier verkannt. Israel hat nicht verstanden, dass der Messias vor den Toren als Sünder für sie stirbt. Ein stilles, verkanntes Werk tut er hier am Kreuz von Golgatha. Er geht vor die Tore und vergießt sein Blut. In einer schrecklichen Einsamkeit. Unter schrecklichen Qualen. Und was sich hier wirklich am Kreuz von Golgatha abgespielt hat, nur dann begreifen wir auch die Apostelgeschichte. Wie die Apostel hier mit letzter Konsequenz dieses herrliche Evangelium von der Erlösung verkündigen. Aber wir müssen begreifen, nicht nur, dass Blut vergossen werden musste, nicht nur, dass der Herr auferstehen musste, sondern wir müssen begreifen, was geschah an diesem Kreuz, als der Körper Jesu Christi zerrissen wurde. Und der erste Teil ist die innere Sicht dieser Leiden. Die innere Sicht dieser Leiden, das heißt der Kampf, den der Herr Jesus führte in der geistlichen Welt. Er hing angenagelt am Kreuz, war hilflos und hatte trotzdem einen fürchterlichen Kampf gekämpft. Jesaja 59, Vers 1. Dort steht, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten, sein Ohr ist nicht zu hart zum Hören, sondern eure Schulden sind zu Scheidewänden geworden zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er euch nicht erhört. Ihr müsst euch vorstellen, der Herr Jesus, der bei Gott dem Vater war, als das Lieblingskind, sagt Sprüche, der bei ihm in herrlicher Gemeinschaft von den Ewigkeiten her war, ungetrübte Gemeinschaft, hängt am Kreuz vor Golgatha, man nennt es Präexistenz. Und ich möchte mal dazu lesen aus Sprüche 8, was das für eine Herrlichkeit war. Hier wird beschrieben, wie der Herr Jesus beim Vater war, bevor er Mensch wurde. Es heißt hier, der Herr besaß mich am Anfang seiner Wege. Ehe er etwas machte, vor aller Zeit, ich war eingesetzt von Ewigkeit her. Wörtlich heißt es, von Ewigkeit her bin ich als Trankopfer geopfert. So weit geht die Schrift. Aber sie redet hier und sagt, der Herr Jesus war im Anfang beim Vater. Als noch keine Fluten waren, ward ich geboren. Als die wasserreichen Quellen noch nicht flossen, ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte und was außerhalb derselben liegt, die ganze Summe des Weltenstaubes, als er den Himmel abzirkelte, war ich dabei. Als er auf dem Meeresspiegel den Horizont abgrenzte, als er die Wolken droben befestigte und die Brunnen der Tiefe mauerte, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da stand ich ihm als Werkmeister zur Seite und zu seinem Entzücken Tag für Tag spielte ich vor seinem Angesicht alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Götzen an den Menschenkinder. Also hier Szene, die in menschlichen Worten beschrieben werden, wie das schön war, als der Herr Jesus, bevor es überhaupt etwas gab. Da war nichts auf diesem Kosmos. Da gab es kein Universum, gar nichts, sondern nur Gott, den Vater und seinen eingeborenen Sohn. Und der Heilige Geist, der Geist des Vaters und des Sohnes ist. Sonst war nichts, gar nichts. Und hier war herrliche Gemeinschaft, von Uranfang an. Und dann beschreibt die Bibel die Schöpfung, wie der Herr Jesus hier mitwirkte, wie er in herrlicher Gemeinschaft war mit Gott, dem Vater. Und dann geschieht was Fürchterliches. In dem Moment, wie der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha angenagelt wird, legt der Vater die Sünde der ganzen Welt auf ihn und straft sie. Und dann passiert was Furchtbares an diesem Kreuz. Im Psalm 22, Vers 2 schreit der Herr Jesus hier, ein fürchterlicher Schrei, der dann ja wieder in Matthäus geschrieben steht, schreit der Herr Jesus ein fürchterlicher Schrei. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und plötzlich in dem Moment zerbricht die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn wegen der Sünde. Der Herr Jesus, der Jahrmillionen der Ewigkeiten beim Vater war und durch den Heiligen Geist mit ihm in herrlicher Gemeinschaft war, mit einem Schlag am Kreuz vor Golgatha, wird diese Verbindung unterbrochen, geistlich. Und es war so fürchterlich, dass der Herr, das kannte er vorher nicht, das war jetzt sein Gehorsamsweg, dass er aufschreit, warum hast du mich verlassen? Es war ein fürchterlicher Schmerz, als er plötzlich erkennt, jetzt hat er keine Verbindung mit dem Vater, weil die Sünde auf ihm liegt. Können wir uns nicht vorstellen, was das für den Herr Jesus bedeutet, die Trennung vom Vater am Kreuz von Golgatha. Die Bibel geht dann weiter im Psalm 22,4. Sie sagt hier, aber du, der Heilige, bleibst Israels Lobgesang. Er zeigt hier, dass der Herr Jesus, dass er wirklich leiden musste wegen der Heiligkeit Gottes. Das wusste er auch. Und hier sieht man etwas. Wir gehen so lässig mit der Sünde um. Aber die Sünde ist nicht nur etwas Schreckliches, etwas Teuflisches, sondern die Sünde hat eine Folge. Die Sünde hat als absolute Folge Strafe. Die Strafe für den Sündenfall war der Tod. Und die Strafe auch für die Sünde ist der Zorn Gottes, der sich über die Sünde entlädt. Und man sieht hier, wie der Herr Jesus wegen der Heiligkeit Gottes am Kreuz vor Golgatha hängt, dieses ganze Zorngericht in einer fürchterlichen Weise über sich ergehen lässt und gleichzeitig den Preis zahlt, das war die große Leide, es war für mich das Schlimmste für ihn, er war getrennt vom Vater. Und nur, wenn man sieht, wie hier der Herr Jesus reagiert, kann man ermessen, was es heißt, in der Ewigkeit, in der Hölle getrennt von Gott zu sein. Es wird etwas Schreckliches sein. Und hier erlebt der Herr Jesus ein Stück Hölle. Er erlebt die Hölle am Kreuz von Golgatha, weil er getrennt ist vom Vater. Und in der Ewigkeit werden wir von Gott ewig getrennt sein. An dem Platz, wo der Teufel ist, gequält werde in alle Ewigkeit. Und was das heißt, hat der Herr hier, der das nicht kannte, am Leib, an der Seele und am Geist erfahren am Kreuz von Golgatha. Als dieses fürchterliche Gericht über die Sünde, über seine Person geht am Kreuz. Und drum dieser Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier war Hölle. Ein Stück Hölle am Kreuz. Und erst wenn man das sieht, kann man ermessen, was der Herr für uns getan hat. Der Sohn Gottes, der Sünde nicht kannte, sagte die Bibel. Der reine, der einzige wirkliche Mensch auf dieser Erde, von dem die Bibel sagt, er war in der Gestalt Gottes vorher. Der Präexistenz, der Herrlichkeit beim Vater. Er nimmt hier Hölle auf sich. Ein Stück Hölle. Trennung vom Vater. Und es war etwas Furchtbares, was hier der Herr Jesus gequält hat, auch geistlich. Dann Psalm 22, 7 bis 9. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten meiner, sie sperren das Maul auf, schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der möge ihn befreien. Der soll ihn retten, er gefällt ihm ja. Und hier wird der Herr Jesus verspottet wegen seiner Stellung zum Vater. Stellt euch das vor, er leidet jetzt am Kreuz unter dieser fürchterlichen Trennung von seinem Vater und die Menschen tun nichts anderes, wie sie verspottet ihn genau wegen dieser Stellung zum Vater. Das hat der Teufel ganz gezielt gemacht, um den Herrn Jesus zu quälen. In Johannes 14, Vers 9 heißt es, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. So inniglich war die Gemeinschaft. Und er ist absolut das Bild des Vaters, dass wenn ein Mensch hier auf der Erde dem Herr Jesus begegnet ist, der Gott dem Vater begegnet ist. So eine herrliche deckungsgleiche Gemeinschaft auch zwischen ihm und dem Vater. Und genau diese Stellung, das ist ja das Herrliche, dass der Vater einen Sohn hat, genau das verspottet die Menschen hier am Kreuz. Alles, was im Psalm 22 geschrieben steht, geschah am Kreuz. Dass hier der Teufel versucht, ihn zu verletzen, auch geistlich, durch diesen Dreck, den er hier auf ihn schleudert. Er hat hier wegen diesem Fluch der Sünde, sagt er von sich, ich bin ein Wurm. Ein Wurm ist im Staub, im Dreck der Erde. Wir müssen das begreifen. In 1. Mose 3, Vers 17 und 18, da heißt es, ich lese im Mittelteil, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen. Das heißt, der Herr hat hier den Erdboden verflucht um der Sünde. Die Erde ist verflucht um der Sünde willen. Jetzt sagt der Jesus, ich bin ein Wurm. Das heißt, ich gehe hinein, wie ein Wurm in den Dreck dieser Erde geht, so muss ich hinein in den Schmutz dieser Sünde, um des Fluches des Sündenfalles willen. Um der Sünde der Menschen geht der Herr Jesus, wie ein Wurm in den Dreck geht, geht er in den Dreck der Sünde hinein. Wir können uns nicht ermessen, was der Reine empfunden hat, der Sünde nicht kannte, als er in diesen Dreck hinein musste. Er sagt hier, ich bin ein Wurm. Der Herr Jesus, der eine herrliche Präexistenz hat. Ich lese nochmals eine Stelle, die das aufzeigt, Johannes 17, Vers 5. Da sagt der Herr Jesus, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Herr Jesus war in Herrlichkeit beim Vater im Himmel vorher. Und jetzt sagt er von sich selber, ich bin ein Wurm. Ich bin jetzt mitten im Schmutz der Sünde, angenagelt, wehrlos, und muss den Schmutz der Sünde über sich ergehen lassen, wie ein Wurm, der im Dreck liegt. Das ist der Gegensatz. Vorher die große Herrlichkeit beim Vater im Himmel, und jetzt der Schmutz der Sünde, der sich über ihn ergießt, am Kreuz von Golgatha, dass er schreit, ich bin ein Wurm. Kein Mensch mehr, zertrümmert um der Sünde willen, sagt, schon Spott der Leute verachtet. Hier sieht man, was der Herr Jesus innerlich mitgemacht hat in diesem Kreuz. Und der Teufel hat immer versucht, ihn genau an dem Punkt, wo es besonders schmerzlich war, zu verletzen. Nämlich bei der Stellung zu seinem Vater. Und er ging nur aus Gehorsam, hat er die göttliche Gestalt niedergelegt, wurde Mensch wie wir und brachte das Opfer. Nur aus Gehorsam. Aber hier hing er am Kreuz vor Golgatha aus Gehorsam. Und dann kommt der Teufel und sagt, genau, das ist es, durch die Menschen. Und die Menschen sind oft die Werkzeuge Satans. Hier der Teufel versucht, ihn zu verletzen in letzter Konsequenz. Man sieht ja, was er litt unter der Trennung zum Vater. Psalm 22, 9 kommt es nochmal ganz klar raus. Er klage es dem Herrn, der möge ihn befreien. Jetzt kommt wieder diese Polemik, wo der Teufel dann praktisch ihm vorhält, dein Vater liebt dich doch, warum lässt er das zu? Das steckt dahinter. Diese Qualen am Kreuz, jawohl, jetzt bin ich getrennt vom Vater, Jahrmillionen, ist ja in Zeit nicht zu messen, was eine Ewigkeit ist, Jahrmillionen, Ewigkeiten der Gemeinschaft und mit einem Schlag aus. Und dann schüttet der Teufel seinen ganzen Dreck und seine Polemik am Kreuz aus, um ihn zu verletzen, der Sohn Gottes. Und ich denke, wer jemals erlebt hat, wenn er jemanden, den er liebt, verlassen musste, oder wer Heimweh kennt, der weiß, der kann nur auch annähernd ermessen, was der Herr Jesus hier am Kreuz vor Golgatha gelitten hat. Als plötzlich diese herrliche Verbindung zu Gott, dem Vater, aus war. Fürchterlich. Kann man sich nicht vorstellen, was hier geschah. Es war ein Schmerz, der alle menschlichen Dinge übersteigt. Jedes Vorstellungsvermögen der Menschen. Und dann Vers 13. Jetzt kommt das Schreckliche, was in der geistlichen Welt geschah. Es umringten mich große Stiere. Mächtige Ochsen von Basan umzingelten mich. Sie sperrten ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Und hier sieht man etwas, das am Kreuz vor Golgatha geschah. Und zwar, wenn wir jetzt studieren, was das war, diese Stiere Basans, wenn ihr nachlest 5. Mose 33 und 1. Mose 49, dann seht ihr, dass die Stiere Basans Vertreter des Stammes Dan waren, unter anderem. Und Dan ist der Stamm des Antichristen. Das heißt, wir haben hier ein Bild für Finsternismächte, für Dämonen. Und hier sieht man etwas, wie der Teufel, brüllende Löwen, die Bibel sagt, der Teufel ist ein brüllender Löwe, wie der Teufel hier praktisch alles konzentriert am Kreuz vor Golgatha. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich behaupte, dass auf der ganzen Erde zur Zeit der Kreuzigung Jesu keine Sünde geschah. Weil der Teufel und alle Dämonen und alle Finsternismächte alle Kraft konzentrierten auf dieses Kreuz vor Golgatha. Da hat der Teufel seine geballteste Kraft losgelassen auf Golgatha. Er hat niemand zur Sünde gereizt. Sondern hier ging eine geballte Ladung von Angriff auf das Kreuz nieder, das unvorstellbar ist. Alle Dämonen griffen an am Kreuz vor Golgatha, die es im Kosmos gibt. Und sie haben hier, das waren die die große Stiere, die brüllende Löwe, die auf ihn losgingen. Sie haben den ganzen Schmutz der Sünde auf ihn losgelassen. Das kann man sich nicht vorstellen. Wisst ihr, man sieht immer die schönen Bilder, wie der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha hängt und meint dann, das waren die körperlichen Leiden. Die körperlichen Leiden waren nicht das Problem. Sondern was sich hier in der geistlichen Welt abgespielt hat, dass auf einem Menschen, der in Wirklichkeit der Sohn Gottes war und trotzdem ein richtiger Mensch, dass er am Kreuz vor Golgatha hängt und die Dämonen dürfen alles, was sie haben, an Bösartigkeit, an Schmutz, an Gemeinheit, an Teufelei, loslassen auf ihn am Kreuz vor Golgatha. Das war das Schreckliche, dass da Jesus am Teufel ausgeliefert war und seinen Schikanen. Wenn man hier mal hineinhört in diesem Psalm, dann sieht man erst, was hier wirklich los war. Und wenn man weitergeht, Vers 15 sagt er, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind ausgerenkt. Mein Herz, es ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und er beschreibt hier auch, Vers 16, meine Zunge klebt an meinem Gaumen, du legst mich in des Todes Staub. Ihr müsst euch vorstellen, hier die irdischen, die körperlichen Schmerzen am Kreuz vor Golgatha, wo man leidet, wo man unendliche Mühe hat. Das war ja ein schrecklicher Tod. Und trotzdem war das, was sich in der geistlichen Welt dahinter abgespielt hat, 100-mal schrecklicher. Er hat hier gelitten unter, ich sag's mal, einer Flutwelle dämonischer Angriffe. Und dann Vers 17 heißt, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern schließt mich ein. Und der Hund ist in der Bibel das unreine Tier, das sein eigener Speichel frisst. So sagt die Bibel. Und wenn der Herr Jesus hier sagt, am Kreuz vor Golgatha war er Hunde, dann hat der Teufel hier die ganze Unreinigkeit dieser Welt. Und ich denke, wer ein bisschen ein Auge hat, was hier in der Welt abgeht, der weiß, was die Welt für ein, ich sag's einmal, ein unreiner Ort ist. Ein Ort voll Dreck und voll Schmutz und allen Dreck, den der Teufel hatte, allen Schmutz, lädt er hier durch die Dämonen ab am Kreuz vor Golgatha. Hier hat der Reine, der Sünde nicht kannte, eine Flutwelle von Dreck und Schmutz über sich ergehen lassen, die unvorstellbar ist. Das waren die Leider. Er, der kannte keine Sünde. Hängt am Kreuz vor Golgatha und muss sich wehrlos gefallen lassen, dass der Teufel ihn mit dem Schmutz der Sünde quält. Erst wenn man das begreift, dann versteht man, was er wirklich tat. Wenn die Bibel in der Apostelgeschichte mit einem Satz sagt, nach seinen Leiden. Also diese Leiden, die waren etwas völlig anderes, als wir manchmal so denken, so mystisch, wenn man die schönen Bilder sieht mit der Donnerkrone. Hier ist Fürchterliches geschehen. Fürchterliches in der geistlichen Welt. Vers 16. Man sieht hier, wie er vertrocknet innerlich, wie er in völliger Stille diese Qualen erduldet. Und dann Vers 17b. Jetzt kommt was ganz Schreckliches. Da heißt es, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Und warum glaubt ihr, dass die Hände und die Füße Jesu Christi am Kreuz angenagelt wurden? Es war kein Zufall, dass der Teufel ausgerechnet zur Zeit der Römer diese Todesart benutzen durfte. Er durfte es ja benutzen auf die Zulassung des Vaters hin. Und zwar, es heißt in Römer 10, und hier ist der Schlüssel, Vers 21. Er bezeugt hier und sagt, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Und dann heißt es Vers 15, auch Römer 10, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens, die das Evangelium des Guten verkündigen. Hier zeigt uns die Bibel, dass der Herr Jesus kam, zu den Menschen hingegangen ist mit seinen Füßen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Die Bibel sagt, Gott hat seine Hände nach dem Sünder ausgestreckt. Und darum hat der Teufel die Hände angenagelt, dass er nicht ausstrecken konnte nach dem Sünder. Er hat die Füße angenagelt, dass er nicht gehen konnte. Er hat ihn in Ohnmacht ans Kreuz geheftet. Und er war am liebsten hin zu den Sündern. Da konnte ich nicht mehr. Man sieht hier symbolisch, also schattenbildlich, wie der Teufel dieses Erbarmen Gottes hier letztendlich an den Pranger stellt. Versucht es zu verspotten, indem die Hände und die Füße angenagelt waren. Hier konnte der Liebende, der uns geliebt hat, die Bibel sagt, er liebt uns und darum will er uns waschen von unseren Sünden. Er will hin zu uns. Da hat der Teufel diese Todesart benutzen dürfen, um zu zeigen, er konnte hier nicht mehr. Er konnte hier sich selbst dem Sünder nicht zuwenden, weil er die ganze Wucht
der Strafe über Sünde, die Angriffe des Teufels ertragen musste. Und wenn man dann weiterliest, Vers 21, er rette meine Seele vor dem Schwert, mich einsamen von der Gewalt der Hunde, er rette mich aus dem Rachen des Löwen. Und hier war der Herr Jesus einsam. Welche Tatsache, dass die Sünde einsam macht. Er war hier im Rache des Teufels, im Rache des Löwen. Hier durfte der Teufel zuschlagen, das einzige Mal, etwas, das sich nie mehr wiederholen wird. Der Sohn Gottes wird hilflos als Zielscheibe angenagelt und der Teufel entlädt seinen Dreck, seine Unreinigkeit durch seine Hunde, durch seine Dämonen, durch seine Stiere. Er, der Löwe, spott der Rache auf und schlägt erbarmungslos zu. Das ist die Strafe, die jeder von uns verdient hätte. Die trägt er am Kreuz vor Golgatha. Wir können uns nicht ermessen, was geistlich das bedeutet hat für den Herrn. Hilflos den Dreck der Sünde zu ertragen. Hilflos die Angriffe der Dämonen. Das waren wie Wellen. Diese Stunden, 6., 7., 8., 9., könnt ihr euch nicht vorstellen, was hier passiert ist. Das war nicht 4 Stunden körperliche Qual. Das war es auch. Sondern 4 Stunden schrecklichster Auseinandersetzung mit Sünde. In diesen 4 Stunden hat der Herr Jesus jede Form der Sünde kennengelernt, die der Teufel über ihn ergossen hat. Ich denke, jetzt begreift ihr, warum er mich drum versteht. Jede Anfechtung, die mir begegnet, hat er 100.000 Mal am Kreuz vor Golgatha getragen. Jede Gemeinheit, jeden Dreck des Teufels hat der Herr Jesus für mich schon längst durchlitten, schon längst begriffen. Wenn einer in diesem Universum mich als Mensch versteht, wenn ich komme und zum Beispiel gequält bin von der Sünde oder Sieg möchte, wenn einer versteht, was Sünde heißt, dann er. Niemand anders. Es war der Preis. Er konnte nur dieser große hohe Priester werden, weil er diesen Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Es ist unvorstellbar, was hier passiert ist. Aber jetzt kommt eine zweite Sicht, und zwar die psychischen Leiden. Das Seelische, was der Herr Jesus hier außer dem geistlichen Kampf noch gelitten hat. Das steht im 69. Psalm, ab Vers 2. O Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele. In Offenbarung 17, Vers 15 steht, dass Wasser ein Bild ist für die Menschen, also für die Völkerwelt. Und jetzt sagt der Jesus, das Wasser geht mir bis an die Seele. Die Menschen haben ihn hier gequält. Wisst ihr, hier hängt der Sohn des lebendigen Gottes hilflos am Kreuz. Der allmächtig war, der hätte die Nägel herausreißen können, hätte das Kreuz beenden können, problemlos. Freiwillig hängt er am Kreuz. Und dann steht, die sündeverderbte Menschen steht vor diesem Kreuz und beginnt den Herrn Jesus zu verspotten. Unabhängig, was es geistlich bedeutet hat. Was für eine Qual. Für den Menschen, der die Menschen liebte, sie erlösen will, sie retten will, er hängt am Kreuz und wird verspottet. Rein seelisch jetzt von der Menschennatur Jesu her, was der Herr hier durchgemacht hat. Wisst ihr, und wenn uns Unrecht geschieht in dieser Welt, es gibt einen, der uns in letzter Konsequenz versteht, er hat alles mitgemacht. Kennt er in letzter Konsequenz, wie niemand anders. Und wenn man weiterleset, die ersten 3 Verse, dann heißt es, ich versinke in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten. Die Flut will mich überströmen. Und hier sieht man etwas. Er trägt die Sünde. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde in der Welt trägt. In dem Moment, wie er die Sünde getragen hat, empfindet es der Herr Jesus rein seelisch, hier ist wie Schlamm. Wie wenn du langsam in Dreck untersinkst. So empfindet der Herr Jesus die Sünde. Und hier sieht man, wie Sünde wirklich ist. Der Teufel wird immer zu mir und dir kommen und sagen, die Sünde ist schön. Die Sünde ist wunderbar. Er ist der Engel des Lichts, der lügt. Der zeigt, dass es strahlend ist und schön. Der Herr sieht, was Sünde wirklich ist. Bei ihm bezieht die Lüge des Teufels nicht. Er hängt am Kreuz und erlebt die Wirkung der Sünde und sagt, in Wirklichkeit ist die Sünde Schlamm. Dreck, in dem er langsam versinkt, absinkt. Er sagt, man hat keinen Stand in der Sünde. Man sinkt ab. Es ist wie ein tiefes Wasser, wo man jeden Moment denkt, die Flut, das Wasser geht über mein Haupt, ich versinke. Hier sieht man, wie da Jesus seelisch gequält wird unter dieser, ich sag's einmal, Folge der Sünde. Diesen Schlamm, diesen Dreck hat er körperlich und seelisch und geistig voll durcherlebt bis in letzte Konsequenz. Wisst ihr, wenn ich komme und sage, Herr, ich habe schon wieder versagt und komme zum kostbaren und teuren Blut Jesu, Wenn es denn einen einzigen in diesem Universum gibt, der mich versteht, was sich hier in meiner Seele abspielt, dann der Erlöser. Wisst ihr, es ist eine der größten Lüge, wenn ein Sünder innerlich zerknirscht ist und um Erlösung schreit, wenn der Teufel dann sagt, du kannst nicht kommen, du bist zu schlecht. Das ist eine der dreckigsten Lüge, die es gibt in diesem Universum. Der Sohn Gottes kennt das alles, weil der Teufel das alles an ihm ausprobiert hat. Wenn einer uns versteht und einer weiß, was es heißt, herauszukommen, wenn einer sagt, kommet her, die ihr mühselig und beladen seid, dann er. Ist überhaupt keine Frage. Und dann Vers 4. Ich bin müde von meinem Schreien. Meine Seele ist vertrocknet. Ich habe mir die Augen ausgeweint im Harren auf meinen Gott. Man sieht hier, der Herr Jesus hat auch menschlich Sehnsucht nach seinem Vater im Himmel. Und er sagt, ich bin müde vom Schreien. Ich kann mir vorstellen, wie er innerlich geschrien hat, Vater im Himmel, hilf mir. Und es war keine Stimme mehr, die geantwortet hat. Weil die Sünde die Verbindung blockiert hat. Er sagt hier, ich habe mir die Augen ausgeweint vor Sehnsucht nach dem Vater im Himmel. Und es ging nicht mehr. Es wird Menschen geben, die werden verzweifelt in der Hölle schreien nach Verbindung zu Gott und sie werden sie nicht mehr haben. Alles, was das bedeutet, was Hölle bedeutet, hat er hier erlebt am Kreuz von Golgatha, in letzter Konsequenz. Und dann Vers 5. Derer, die mich ohne Ursache hassen, sind mehr als Haare auf meinem Haupt. Man sieht hier, der Hass der Menschen entlädt sich vollständig auf dem Herr Jesus. In Johannes 15, Vers 18, da sieht man, wie er das schon prophezeit. Er sagt hier, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn dich jemand hasst und du Leid und Unrecht ertragen musst, hat der Herr 100-mal ertragen am Kreuz. Er weiß, wie das ist. Er hat hier den Hass der gefallenen Menschheit ertragen und den erträgt er bis heute. Was für ein Hass schlägt dem Herrn Jesus entgegen in dieser Welt. Und am Kreuz von Golgatha, da war der Hass auf dem Höhepunkt. Da hat der Teufel die Menschen ums Kreuz, der hat die angeschürt, die waren wie glühend vor Hass gegen diesen Erlöser. Die Pharisäer, die waren wie immer dämonischer Rausch. Kann man sich nicht vorstellen. Er, der ihnen nur Gutes tat. Die schrien Hosianna, gelobt sei der kommt im Namen des Herrn. Die Hosianna schrien, das war die dann schrien, kreuzige ihn. Die mit Freuden sich heilen ließen, die haben geschrien, das Kreuz mit ihnen an den Tod. Man sieht hier, der Hass, der ist aufgelodert wie eine dämonische Flamme. Und der Herr hat hier menschlich, seelisch darunter gelitten. Nicht nur geistig, sondern es war für ihn als Mensch was Furchtbares, wenn du jemand liebst und er liebt die Menschen und sie hassen dich. Es war furchtbar. Ich bin gespannt in der Ewigkeit, aber ich denke mir, dass die geistlichen Leiden die schlimmsten waren. Die zweitschlimmsten Leiden, das waren dann die seelischen. Und das geringste war sicher das menschliche, irdische Leiden, die Schmerzen. Und hier Vers 5, was Furchtbares. Meine Feinde, die mich mit Lügen vernichten wollen, sind stark. Er zeigt hier, dass die Finsternismächte ihn mit Lügen angehen. Sie versuchen hier zu lügen. Ich kann mir vorstellen, wie sie geschrien haben. Du bist Gottes Sohn am Kreuz. Wo ist jetzt dein Vater? Wisst ihr, alle diese Lügen, mit denen der Teufel uns mit Zweifel quält, die wurden über den Herr Jesus ausgeschüttet am Kreuz. Es muss ein Kampf gewesen sein, seelisch, der unbeschreiblich ist. Der Teufel hat die letzte Form der Lüge aufgewendet, um den Herr zu quälen am Kreuz. Und dann sagt er, was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Hier merkt er, was die Menschen Gott geraubt haben, was der Teufel geraubt hat, diese Sündenschuld, die muss er erstatten. Er muss für die Sünden bezahlen. Er zahlt hier für den Sündenfall, der in 1. Mose 3 geschah. Für den Teufel konnte er nicht bezahlen, weil der Teufel nicht erlösungsfähig ist. Ich möchte hier gleich vorausschicken, dass niemand denkt, hier ist Allversöhnung. Der Teufel ist nicht erlösungsfähig, weil er kein Mensch ist, sondern Engel. Aber die Menschen sind erlösungsfähig und für sie geht der Herr hier hinein. Und was er nicht geraubt hat, das erstattet er. Er bezahlt für jede Sünde, die ein Mensch begeht auf dieser Erde. Aus dem Grund habe ich und du, haben wir zwei den Herr ins Kreuz gebracht, wegen unserer Sünde, weil er unsere Sünde erstatten musste durch sein Blut. Und weil er die Strafe dafür bezahlen musste, aus dem Grund hier passiert's. Drum wird er hier so gequält. Die Strafe für mich und für dich. Er erstattet, was wir in Wirklichkeit kaputt gemacht haben. Das muss er durchleiden, seelisch. Vers 8. Um deinetwillen trage ich Schmach und bedeckt Schande mein Angesicht. Er erkennt hier in letzter Tiefe, dass er der Wille Gottes des Vaters tut. Und das steht geschrieben, Hebräer 10, Vers 10 und 14, wo das vollkommene Opfer Jesu am Kreuz vor Golgatha nochmals näherst beleuchtet wird. Ich lese der 14. Vers. Oder ich lese schon 10, ist vielleicht besser. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Leibes Jesu Christi ein für alle Mal. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Man sieht hier, das war der Wille Gottes, dieses schreckliche Opfer. Er leidet hier wegen Wille Gottes, er weiß es. Ich denke, jetzt versteht ihr auch, warum es heißt, er lernte Gehorsam. Er musste gehorsam bleiben in diesen Qualen. Wisst ihr, es wäre Kleines gewesen, den Teufel zurückzuschlagen. Er hat Vollmacht gehabt, schon vor der Erlösung, über den Teufel und über alle Dämonen. Er gibt ja seine Jünger die Vollmacht, auf jede Finsternis Macht zu treten. Er war schon vorher vollständig siegreich über diese Mächte. Und in diesem Kreuz von Golgatha, hier geht er freiwillig in die Abhängigkeit und liefert sich Mächten aus, die er in Wirklichkeit beherrschen könnte. Und das aus Gehorsam, dass man mal begreift, was das auch menschlich, weil er war ja in Menschengestalt, für eine Beherrschung gekostet hat, diese Qualen zu ertragen und im Kreuz zu bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass der Teufel gesagt hat, brich doch ab, du bist doch Gottes Sohn. Er hat es nicht getan. Was für Qualen gingen durch diese Seele an diesem Kreuz, dass er bereit war, hier wirklich gehorsam zu sein. Vers 9. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern, unbekannt den Söhnen meiner Mutter. Er spürt hier die ganze Einsamkeit, die Gottverlassenheit. Aber nicht nur das, sondern was für eine Qual, als er dann auch sah, dass seine Jünger, den er nur Gutes tat, die er liebte und die er gepäppelt hat, wie seine Jünger davonlaufen und ihn hier hängen lassen am Kreuz vor Golgatha. Wie hier keine Hilfe mehr ist, menschlich, kein Beistand, kein Trost, er ist völlig allein. Das ist das Schreckliche. Es gibt ja Menschen, die sagen, ja, ich möchte gar nicht in den Himmel, meine Freunde sind alle in der Hölle. Dann haben wir dort Gemeinschaft. Ist schon gut, wenn ich in der Hölle bin, das sind meine Freunde. Und ich sage, ihr irrt euch alle. In der Hölle, da wird der Mensch einsam sein in letzter Konsequenz. Er wird in Qual, in Einsamkeit, in Gewissensverklagung. Es wird fürchterlich sein. Man ist in der Hölle in Wirklichkeit absolut einsam. Und hier trägt der Herr Jesus die Höllequale und er ist hier einsam. Verlassen von den Menschen. Verlassen von seinem Vater. Wenn einer weiß, was Einsamkeit heißt, dann er. Psalm 69, Vers 15. Reiße mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Möchte ich doch errettet werden von meinen Hassern aus den tiefen Wassern, dass mich die Wasserflut nicht überströme und mich die Tiefe nicht verschlinge, noch die Zerstörnis sich über mir schließe. Er sieht hier nochmals, und wir dürfen das nicht vergessen, er hat diesen Schlamm der Sünde so abgrundtief empfunden, auch seelisch, wie man nur empfinden kann, weil hier war kein Schutzmechanismus. Die Lüge des Teufels haben nicht gezogen. Er hat gesehen, was Sünde heißt, in letzter Konsequenz, und er hat nur einen Ausdruck, Schlamm. Und ich denke, es kann uns die Augen öffnen als Gläubige, dass wir die Sünde sehen, wie sie ist, nämlich Dreck und Schlamm und fürchterlich, die uns einsam macht, die uns zerstört, die uns versinken lässt, die uns in die Hölle jagt. Die ist der Sohn Gottes. Er trägt es für jeden von uns. Hier ist auch die Wurzel für den vollkommenen Sieg, möchte ich betonen. Wir predigen nicht die Niederlage, sondern am Kreuz vor Golgatha wurde die Wurzel für den Sieg gelegt, auch als Gläubiger. Ein Vers 16. Leide wegen Todesnot, er lernt hier den Tod kennen. Wisst ihr, es ist so schrecklich. Die Bibel sagt, der Herr Jesus ist der Fürst des Lebens. Er kannte Tod nicht vorher. Er kannte ihn natürlich, weil er Adam gesehen hat, wie er stirbt. Er hat das Elend dieser Welt gesehen, aber er kannte als Erfahrung den Tod nicht. Und plötzlich geht er in den Tod. Plötzlich kommt die Macht des Teufels. Und die Bibel sagt, dem Teufel ist die Macht des Todes übergeben im Hebräerbrief. Er hat Macht über den Tod. Plötzlich kommt das Schrecklichste, Tod. Die schlimmste Folge der Sünde. Er kommt in Todesnot. Jetzt verstehen wir, warum es im Gethsemane heißt, er war in Agonie, in Todesangst. Und glaubt nicht, dass der Herr Jesus lächelnd ins Kreuz ging. Er ging durch fürchterliche Todesqualen hinauf. Er wusste, hier kommt was völlig Schreckliches. Dieser Ringkampf mit dem Tod, der war schrecklich. Wenn man mal sieht, wie jemand stirbt oder wenn jemand sterben muss, was die Menschen für eine Angst haben, wenn sie nicht erlöst sind vom Tod, dann kann man begreifen, was der Teufel hier für ein Angstpotenzial losgelassen hat auf das Kreuz. Um ihn zu quälen am Kreuz von Golgatha, mit Tod. Und dann Vers 20. Du weißt, was für Schimpf, für Schande und Schmach mir angetan wird. Meine Widersacher sind alle vor mir. Schmach. Er, der in der Ewigkeit die Anbetung der Engel entgegennahm, die ganze Herrlichkeit Gottes, das war sein Metier. Er hängt plötzlich am Kreuz vor Golgatha, nackt, zerschlagen. Er war so zerstört körperlich, dass die Bibel sagt, er war nicht mehr wie ein Mensch. Er war körperlich zertrümmert von diesen Peitschenhieben der Römer. Das waren Peitschen, wo Metall- und Knochenstücke eingeflochten waren. Er war hier am Kreuz vor Golgatha unter fürchterlichsten Qualen, dass man nicht mehr gedacht hat, dass ein Mensch wäre. Diese Schmach, diese Verachtung, so am Kreuz zu hängen, als der Schöpfer. Das ist eine seelische Qual, die für uns unvorstellbar ist. Ich weiß nicht, was der Herr mitgemacht hat. Ich kann nur ahnen, was hier geschah am Kreuz vor Golgatha. Wenn der Schöpfer der Welt so zertrümmert, von dem Pilatus zugeben muss, es ist der Mensch. Wenn eine Person so zertrümmert am Kreuz vor Golgatha hängt, was das seelisch für der Herr Jesus bedeutet hat, diese Schmach seelisch zu tragen. Wisst ihr, Geschwister, und dann frage ich mich manchmal, was wir für Feiglinge sind, wenn es ein bisschen gilt, vors Lager zu gehen und die Schmach Jesu zu tragen, im Vergleich zu dem, was er getragen hat, wie man sich schämt. Ihr begreift, wie man sich schämt, manchmal gläubig zu sein. Und hier, er schämt sich nicht, am Kreuz vor Golgatha diesen ganzen Dreck zu tragen, diese Schmach, diese Zerstörung. Und dann 21, die Schmach hat mir das Herz gebrochen, dass ich krank geworden bin. Lukas 19, 41. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Er weint über Jerusalem, über das großen Königsstadt. Er weint. Ihr merkt hier seelisch, der Herr hat Mitleid, er hat Erbarmen. Es bricht ihm das Herz. Und man sagt das, wenn man den Brustkorb öffnet und es ist Wasser dabei, ich weiß nicht, ob es stimmt medizinisch, sagt man, es ist gebrochenes Herz. Also ich bin auch überzeugt, dass der Herr an gebrochenem Herzen gestorben ist. Und dass dann der Lanzenstich, der das Blut ausgelöst hat, nur der Rest gab. Er hängt hier mit gebrochenem Herzen. Bricht, das Herz bricht über eine sündebeladene Menschheit. Ich glaube nicht, dass man sich das vorstellen kann. Also ich habe diese Bibelarbeit nicht das erste Mal gehalten. Aber ich sage es euch ehrlich, ich bin jedes Mal erschüttert bis in die Seele hinein, wenn ich sehe, was hier passiert ist. Und jedes Mal beginne ich mich eigentlich innerlich so langsam wieder dran zu erinnern, was für eine Schande es ist, wenn wir Gläubige uns zu diesem herrlichen Erlöser nicht stellen. Was für eine Feigheit. Er, der die Schande getragen hat, und wir sind so feig. Wegen Menschen, wegen diesem fluchbeladenen Geschlecht, wenn die ein bisschen über uns spotten. Statt dass wir mit erhobenem Haupt des würdig dieses Erlösers hineingehen in diese Welt. Jetzt kommt der letzte Teil des Leidens im Jesaja ab 52, was körperlich geschah. Also müsst ihr euch vorstellen, ein dreifacher Kampf auf drei Ebenen. Zuerst geht der Kampf los in der geistlichen Welt, wo dann geistliche, fürchterliche Kämpfe geschehen, wo Sünde praktisch geschieht und über den Herr Jesus ausgeströmt wird, die er nicht kannte. Dann die seelische Folge, die er als Mensch erleiden musste am Kreuz, weil er das nicht alles nicht kannte, diesen Schlamm, diesen Dreck. Und dann nur die körperlichen Leiden, weil er war ein Mensch wie wir, hatte Nerven wie wir, war nicht ein göttlicher Körper, der das nicht gespürt hat. Hier war der Sohn Gottes. Er hat nicht sein Wesen abgelegt, sondern nur sein Körper. Er hat jetzt einen Körper wie ein Mensch. hat es voll miterlebt, bis in letzte Konsequenz, Vers 14 aus Jesaja 52. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, nicht wie wir das eines Menschen, seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Selbst der sündezerfressene Pilatus und die Römer, die waren sündezerfressene Menschen. Das römische Imperium war aber etwas Schreckliches. Selbst dieser Pilatus ruft, als er Jesus Christus sieht, siehe, welch ein Mensch, wirklich der Mensch. Er sieht das erste Mal in seinem Leben einen wirklichen Menschen. Die anderen Menschen, die um ihn herum waren, das waren letztendlich Raubtiere. Aber hier sieht er einen wirklichen Mensch. Und der Teufel, was macht er? Genau das versucht er zu zerstören. Er lässt hier das Angesicht Jesu zerstören. Er lässt hier die Gestalt Jesu zerstören. Unter der Zulassung Gottes, um zu zeigen, dass Sünde zerstört. Wenn ich meine Lehrlinge auf der Bank sehe, wenn sie kommen, unschuldig, Kinder, wirkliche Kinder, seelisch noch unverdorbt und unzerstört. Und genauso zwischen 15 und 18, wenn sie dann in die Sünde hineingehen. Und ich erinnere mich, wie hat der oder wie hat die ausgesehen vor 3 Jahren? Und du siehst dann plötzlich, was die Sünde aus einem Menschen macht. Wie ein frisches Menschenkind hier steht, wirklich, wo du dich dran freust in dieser Jugend. Und am Schluss, das ist ein Teenager, ein Jugendlichen, der die Furche der Sünde um die Augen hat. Das Angesicht wird entstellt. Ich hatte eine Kollegin, ich bin Herrn dankbar, sie hat sich bekehrt, war meine schlimmste Kollegin. Die hatte um die Augen eine Partie, die verzerrt war von der Sünde. Und in dem Moment, wie die Frau sich bekehrt, ist dieser Zug aus ihrem Gesicht verschwunden. Eine andere Kollegin, die sich auch hätte bekehren sollen, die sich bis heute nicht bekehrt hat, als die Schwester die Bank betrat, dann schreit diese Frau los, werde ich nie mehr vergessen. Was ist mit dir passiert? Diese Augen. Dann sagt die heutige Schwester ganz einfach, ich habe mich bekehrt. Sünde verzerrt das Gesicht. Man sieht den Menschen an dem Gesicht, was los ist. Sünde entstellt. Diese ganze Entstellung, die Sünde bewirkt, die trägt der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha. Auch der Körper wird hier geschädigt. Alles, was die Sünde an Schaden anrichtet, am Angesicht, am Körper, trägt er hier am Kreuz vor Golgatha. Und er weiß, wie er aussieht. Sünde entstellt. Und das Angesicht Gottes, das freundlich dem Sünder entgegenlächelt, wird hier zerstört, zerschlagen am Kreuz vor Golgatha. Ist unfassbar, was hier passiert. Und dann Vers 2, wo es heißt, er sproßt heraus wie ein Schoß aus dürrem Erdreich. Ihr dürft nicht vergessen, was es für den Herrn Jesus bedeutet hat, der ja in der Gestalt Gottes war. Er war nicht in Engelsgestalt im Himmel, er war in der Gestalt Gottes des Vaters. Dass er die Himmel verlässt, und ich sage es mal vorsichtig, so ein Körper, wie wir ihn haben, anzieht. Allein die Erniedrigungen, Körper, wie wir zu haben. Und dann mit diesem Körper, in dieser Erniedrigung ins Kreuz zu gehen und sich zerschlagen zu lassen. Er, der in der Gestalt Gottes war. Es steht hier, er schämte sich, er achtete es nicht für einen Raub, Gott deckungsgleich zu sein, in der Gestalt Gottes. Und dann liegt er hier zuerst im Staub, kämpft, wird ans Kreuz genagelt und hängt mit diesem begrenzten Körper, der dann zerschlagen, zerstört und entstellt wird am Kreuz vor Golgatha. Was für körperliche Leiden, das können wir uns nicht vorstellen. Ich möchte es nicht beschreiben, ich möchte diese Dinge gar nicht, dass ihr sie im Bewusstsein habt, wie schrecklich es ist. Ich habe mal einen Bericht gelesen, wie Auspeitschung mit so einem Knochenstückchen ging. Was für Körperstellen wie zerrissen wurden. Es war so schrecklich, kann man sich nur abwenden als Mensch. Und dann Vers 3. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Wir achten seiner nicht. Wisst ihr, er hängt hier, körperlich, Schmerzen. Ich kann mir nicht vorstellen, was für Schmerzwelle diesen Körper durchrast haben. Solange der Schmerz von der Zehenspitze bis zum Haupt diesen zerschundenen Körper gequält hat, gleichzeitig war die seelische Qual über der Dreck der Sünde und gleichzeitig die geistliche Qualen über die Trennung von Gott dem Vater. Auf 3 Ebenen greift der Teufel mit allen seinen Mächten an hier, wie es unvorstellbar ist. Unvorstellbar. Und wenn man Jesaja 53, Vers 4 heißt, heißt es ganz einfach, er trug unsere Schmerzen. Er hat hier die Strafe auf sich genommen. Jede Strafe, die Gott der Vater hat, hier war da nicht der Teufel im Werk, hier war Gott der Vater selber, der die Sünde in seiner Heiligkeit an seinem Sohne straft. Und das dürfen wir nie vergessen als Gläubige. Jede Strafe, die ich durch meine Sünde auf mich geladen habe, wurde dort am Kreuz vor Golgatha körperlich von meinem Jesus bezahlt. Ich denke, wenn ein Gläubiger sich bewusst wäre, was die Sünde für ein Dreck ist, was die Sünde für eine fürchterliche Strafe hat, was der Herr Jesus am Körper hier erlitten hat, um meiner Sünde willen, dann wäre etwas vorsichtiger, was er mit Sünde tut. Ihr versteht? Kommt immer der Teufel und lügt und sagt, es ist alles halb so schlimm. Hier sieht man, wie schlimm es ist. Es ist schrecklich. Jesaja 53, 7. Da er misshandelt war, beugte er sich, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt, seinen Mund nicht auftut. Er ist hier still. Wenn er das Lamm Gottes ist, erduldet er das alles. Wisst ihr, lässt einmal die 7 Worte Jesu am Kreuz, was er hier noch sagt. Er jammert nicht im Sinne von, wie ein Mensch geheult hätte, sondern er gibt nur Ausdruck, was hier am Kreuz vor Golgatha geschah. Still hängt er. Das war eine Stunde der Qual, das ist unbeschreiblich, körperlich, seelisch, geistlich. Und dann kommt eben das Schlimme, Vers 8. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer bedachte aber zu seiner Zeit, dass er aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, wegen der Übertretung meines Volkes geschlagen ward? Er, der Fürst des Lebens. Jetzt erleidet er Tod, jetzt stirbt er. Ich weiß nicht, was hier im Herr Jesus vorging. Als er das erste Mal Tod erlebt. Live Tod erlebt. Er, der Fürst des Lebens, durch den Gott, der Vater, das ganze Leben in die Menschheit hineinpulsieren lässt. Er, der nur Leben kennt, plötzlich stirbt er. Er kommt mit Tod in Berührung. Er sieht hier, was Fürchterliches durch den Teufel geschah. Er sieht hier, was Fürchterliches durch Adam geschah. Alles dieses Schreckliche, was Tod heißt, erlebt er hier am Kreuz vor Golgatha. Und das ist ein anderer Tod, wie wenn ich und du sterben. Hier stirbt der Fürst des Lebens. Jetzt könnt ihr auch verstehen, ich möchte es auch bei uns in der Gemeinde am Sonntag nochmals deutlich machen. Weil der Herr Jesus hier am Kreuz von Golgatha alles getan hat, kann ich auch als Mensch, als Gläubiger, ruhig sterben. Einer ging vor mir durch den Tod, darum kann ich sterben als Mensch. Ihr müsst euch vorstellen, das hat der Herr Jesus menschlich angesprungen wie ein Raubtier. Tod, er, der nur leben könnte, plötzlich tot. Hier tritt körperlicher Tod ein. Wisst ihr, und es ist eine Gotteslästerung höchsten Grades, wenn manche Gruppen behaupten, dass der Herr Jesus nur scheintot gewesen wäre. Das ist Gotteslästerung. Es ist noch viel schlimmer, wenn man sagt, wie Zeuge Jehovas, dass er nicht leiblich auferstanden wäre. Er war wirklich tot. Absolut wirklich tot. Und er ist absolut wirklich und leibhaftig in dem toten Körper auferstanden. Das ist wichtig. Das ist wirklich so geschehen. Vers 10. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er seine Seele zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Samen sehen und lange leben oder Nachkommen haben. Und hier sieht man etwas. Er musste das Schuldopfer bringen. Und ich denke, nur wenn ein Mensch versteht, was Schuldopfer heißt, dann kann er begreifen, was hier am Kreuz vor Golgatha geschah. Ich lese mal den Beginn der Opferung. Das steht im 3. Mose 1. Es war das Brandopfer, das erste Opfer. Und der Herr Jesus hat am Kreuz vor Golgatha alles gebracht. Das Schuldopfer, das Brandopfer, das Sündopfer. Er hat diese ganze Opfer gebracht, die das Alte Testament fordert. Und jetzt seht ihr hier im 3. Mose 1, auch in 3. Mose 7, wie das vorgeschattet ist, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Da heißt es, ich lese mal, ab Vers 5. Dann soll er den jungen Ochsen schächten. Schächten heißt bei lebendigem Leib das Blut herauslaufen lassen. Das genau geschah am Kreuz. Und dann heißt es, Vers 6, er soll dem Brandopfer die Haut abziehen und es in Stücke zerlegen. Das geschah innerlich. Wisst ihr, Haut ist auch in der Schattenbildlichkeit etwas für das unverletzte Äußere. Wie im Regelrecht die Haut abgezogen wurde durch diese Peitsche. Durch dieses, ich sag's einmal, grässliche Verstümmeln am Kreuz vor Golgatha. In Stücke zerlegt, zerrissen innerlich. Die Bibel sagt, er wurde zerrissen, wie ein Vorhang. Und dann heißt es, Feuer. Er musste durchs Feuer der Leiden, durch das Feuer des Gerichtes Gottes. Da werden die Fleischstücke hineingelegt. Der Herr Jesus hatte Fleisch wie wir. Kein sündhaftes, aber hat den Körper aus seelischen Empfindungen. Und die musstet in das Feuer. Der Kopf, ich weiß nicht, was sich in den Gedanken des Herrn Jesus abgespielt hat im Kreuz vor Golgatha. Alles, was hier ist, wird als Ganzes auf dem Altar dargebracht. Er wird hier auch nackt gezeigt. Wisst ihr, es ist so furchtbar, was hier geschah, körperlich, diesem Kreuz vor Golgatha. Man kann es nur in diesem 3. Mose, wenn man sich zurückzieht, das in Ruhe liest, begreift man, was hier Schrecklichstes geschah. Schrecklichstes. Unbeschreiblich. Und Jesaja 53 als Ganzes redet vom Ausschütten der Seele, vom Ausschütten des Blutes Jesu. Wisst ihr, jetzt können wir sagen, jetzt reicht's, jetzt hat er genügend gelitten. Aber jetzt sehen wir, was hier noch weiter geschah am Kreuz vor Golgatha, das ist jetzt das 3. Blatt. Und zwar, jetzt gehen wir in Matthäus 26 rein, jetzt kommt eine völlig andere Ebene. Wir haben jetzt gesehen, bei Psalm 22, was in der geistlichen Welt geschah. Wir haben im Psalm 69 gesehen, was sich in der Seele Jesu abgespielt hat. Wir haben gesehen, was sich in Jesaja 53 im Körper Jesu abgespielt hat. Und jetzt sehen wir ganz einfach in Matthäus 26, was sich ganz normal hier abgespielt hat. Menschlich, normal. Vers 49. Alsbald trat er zu Jesus, nicht Judas, und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Was hat der Herr Jesus hier leiden müssen, rein menschlich gesprochen, an diesem Kreuz vor Golgatha, durch diese elende Heuchelei, die ihn ans Kreuz brachte? Man sieht hier, was auch für eine schlimme Sünde Heuchelei ist. Und dann Vers 53. Meinst du, ich könnte nicht meinen Vater bitten, er würde mir noch jetzt mehr als 12 Legionen Engel senden? Wisst ihr, das Leiden unter dieser Ohnmacht. Es hätte Herr Jesus nur einen Wink bedurft und die ganze himmlische Heerschar hätten angegriffen. Dieser Kosmos wäre ausgelöscht worden, der Sohn Gottes wäre in den Himmel zurück und die Erde wäre samt den Insassen in die Hölle gefahren. Kleinigkeit von Herr Jesus. Was macht er stattdessen? Freiwillig sagt er, nein, Engelschare, bleib zurück, und geht das Kreuz. Ich kann mir vorstellen, wie die Engel im Himmel atemlos waren und zuschauten, was hier passiert ist. Unvorstellbar. Der Allmächtige, der Wille des Vaters im Kosmos durchsetzt, er sagt, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Der Allgewaltige, der vom Vater alle Macht erhalten hat, geht freiwillig in die Ohnmacht. Ist unvorstellbar. Was für eine Überwindung an diesem Kreuz, was für ein Leiden. Und dann 59. Aber die Hohepriester und Ältesten, der ganze Hohe Rat, suchte falsches Zeugnis wider Jesus, um ihn zum Tode zu bringen. Die Bibel sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und hier hat der Teufel alle Lüge ausgegossen über den Herrn Jesus. Man muss sich vorstellen, wie er hier gelitten hat unter dieser Lügerei. Du hängst am Kreuz vor Golgatha. Es ist unvorstellbar, dass hier der Messias angenagelt ist, körperlich, seelisch und geistig die fürchterlichste Kämpfe erleidet. Und dann steht hier noch die Menschen und dann ist noch eine Lügerei ums Kreuz rum. Das kann man sich nicht vorstellen. Mich regt es schon als Mensch auf, wenn ich nur dran denke. Was hat hier der Erlöser gelitten, als hier die Menschen begannen, ihn noch zu verleumden? Hier wurde gelogen, hier wurde alles Teuflische getan, um ihn, ich sage es mal vorsichtig, aus teuflischer Sicht ans Kreuz zu bringen. Und der Teufel hat nicht geahnt, dass er den Wille Gottes tut. Hat er nicht geahnt, dass er hier praktisch nur mithelfen darf, um letztendlich der Herr zu seiner großen Erlösung zu bringen. Dann Vers 63 bis 65. Jesus schwieg. Der hohe Priester sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du der Christus, der Sohn Gottes bist. Jesus spricht, du hast es gesagt. Überdies sage ich euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn sitzen sehen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und dann zerreißet ihre Kleider, lästert, höhnet, spottet. Wisst ihr, er, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit ist keine Sache, sondern eine Person, der absolut Licht war, der Lüge nicht kannte, der nur Wahrheit war. Hier gehe diese Sünder, diese dreckige Lügner hin und bezichtige der Erlöser am Kreuz vor Golgatha der Lüge. Was sind das für Qualen? Wenn dann noch die Menschheit dir soeben erlöst, sagt du Lügner. Unvorstellbar. Unvorstellbar, vollständig unvorstellbar. Dann Vers 67 und folgende. Sie speiet ihm ins Angesicht, sie gebet ihm Backerstreiche. Das alles ist der Auftakt zu der Kreuzigung. Sie verspottet ihn, sie beuget das Knie vor ihm, sie legt ihm einen Purpurmantel um. Das alles ist Spott und Hohn. Er geht hier durch Demütigungen, die unvorstellbar sind. Und da seht ihr erst, wie hochmütig wir als Gläubige noch sind, wenn wir einmal unter durch sollen. Und der große Erlöser ging hier durch Demütigungen, die unvorstellbar sind. Und dann 69 bis 75, hier sieht man dann seinen großen Petrus. Feig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Herr Jesus gelitten hat unter dieser Feigheit seiner Jünger, der ihnen beigebracht hat. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den verleugne ich vom Vater. Und dann sieht er, wie sei Petrus. Ihr müsst Petrus mal sehen. Zuerst lügt er und sagt, ich kenne ihn nicht aus Feigheit. Dann schwört er falsch. Dann verflucht er sich. So ist Sünde. Lüge, Fluch, bis in letzte Konsequenz. Und wie der Herr Jesus hier gelitten hat, wie seine Jünger, die mit ihm zu Tische lagen, die in engster Gemeinschaft waren, sie sind feig und gehen davon. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn der Jesus hier am Kreuz nicht von Golgatha die Feigheit bis in letzter Konsequenz kennengelernt hätte, was müsste er manchmal über uns denken? Wenn er nicht wüsste, dass dasselbe, das ist der Sünder. So sind wir. Wisst ihr, dann kommen die Menschen und sagen, der Mensch ist gut. Und dann sieht man das, was sich hier abspielt. Katastrophe. Und dann Kapitel 27, Vers 20. Ich weiß nicht, dann kommt der Ablehnung in einer so scharfen Form, wie sie kaum möglich ist. Die Hohepriester, die Ältesten, beredeten die Volksmenge, den Barnabas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Sie sagen letztendlich, wir wollen nicht der Fürst des Lebens. Wir möchten nicht den, der sanftmütig und demütig die Menschen hier wirklich geheilt hat, der ihnen geholfen hat, der voll Mitleid und Erbarmen war. Wir möchten den Mörder. So ist die Menschheit. Sie möchte den Mörder. Sie verwechselt den Heiland mit dem Henker. Was für eine Katastrophe. Was hat hier der Herr gelitten? Sie nehmen Barnabas. Und dann Kapitel 27, Vers 28. Etwas, das ich auch nicht begreif. Sie zogen ihn aus. Sie hängen ihn nackt das Kreuz. Gott hat den Menschen sofort nach dem Sündenfall bekleidet. Und man sieht es beim besessenen Gardarener. Gott zieht den Menschen immer an und der Teufel zieht ihn immer aus. Und in dem Moment, wie der besessene Gardarener voll Dämonen ist, dann ist er nackt und unvernünftig und haust in den Gräbern. Und heute soll es ja wieder Leute geben, die wohnen in den Särgen, Gruftis. Man merkt ja, es ist nichts Neues unter der Sonne. Aber in dem Moment, wie der Mensch zur Bekehrung kommt, der Herr Jesus treibt die Dämonen aus und er wird befreit von der Macht der Finsternis, was passiert? Dann sagt die Bibel im Evangelium, wird dann begleitet, dann ist er wieder angezogen und vernünftig zu den Füßen Jesu. Und das ist der Grund. Der Teufel versucht immer, die Nacktheit in den Mittelpunkt zu stellen. Darum muss der Herr Jesus das Kreuz vor Golgatha nackt. Furchtbar. Ich möchte hier nicht drüber reden, aber es ist etwas Furchtbares, was hier geschah. Wie hier der Teufel sich austoben durfte. Und was hier der Herr körperlich gelitten hat, als Mensch, ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Wisst ihr, dann kann ich manchmal nur lächeln, wenn ich diese Götzebilder sehe, diese Kruzifixe. Das ist ein Abklatsch im Vergleich zu dem, was geschah. Das ist ein Abklatsch im Vergleich zu dem, was wirklich am Kreuz war. Eine fürchterliche Qual in jeder Beziehung. Und dann Vers 29. Und hier heißt es, sie setzten ihm die Dornenkrone auf. Wir haben vorher gelesen, die Erde ist verflucht und das Zeichen des Fluches sind die Dornen. Wie er hier die Dornenkrone vom Haupt hatte, heißt, alle Wirkungen des Fluches über sich ergehen lassen musste. Er, der der Fluch nicht kannte, wird plötzlich zum Verfluchten, zum Gehängten. Ist rein menschlich. Überlegt aber, was das heißt. Von jemand, der Sünde nicht kannte, der nur rein war, nur gut war, in der Herrlichkeit des Vaters, es alles nicht kannte, er geht plötzlich in den letzten Dreck dieses Universums. Er geht zu den Menschen. Und die ganze Auswirkung dieses Sündenfluges, das geht im vollsten Bewusstsein über ihn drüber. Steht nämlich in Vers 34, und das ist vielleicht nur das Größte an dieser ganzen Szene. Ich weiß nicht, ob ihr das je so gesehen habt. Sie geben ihm Wein mit Galle vermischt zu trinken. Galle war ein Betäubungsmittel. Selbst die Leute, diese römischen Soldaten, hatten Erbarmen. So schlimm war das, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Und sie wollten ihn betäuben, um ihm das Ende leicht zu machen. Wisst ihr, was hier der Herr sagt? Er wollte es nicht trinken. Was ist das für eine Liebe, die dieser Erlöser zu uns hat, dass er diese schrecklichen Leiden, geistlich, seelisch, körperlich, im vollsten Bewusstsein erdulden will. Wisst ihr warum? Ist mir glasklar. Weil er wusste, dass er unser Hohepriester wird, hat er die Leiden im vollen Bewusstsein erduldet. Er wusste das. Wäre er betäubt gewesen, hätte er nicht alle Leiden erdulden können. Er wollte alle Leiden, körperlich, seelisch, geistlich, wirklich erleben bis in letzter Konsequenz, dass er uns ein Hohepriester sein konnte. Wisst ihr, dann gehen wir so lässig hin und lesen Hebräer 2, unser Hohepriester, ohne zu ahnen, was es gekostet hat. Ich denke, ihr versteht jetzt auch, warum ich heute nicht über das Wort seine Leiden hinübergehen konnte. Es geht nicht, ausgeschlossen. Vers 38. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Wisst ihr, er, der in der Gestalt Gottes war, wird mit den Räubern gleichgesetzt. Das ist Sünde. Er wird hier mit der Sünde identifiziert. Weil er die Sünde trägt, er wird nicht zwischen zwei Fürsten gekreuzigt, sondern zwischen zwei Räuber. Er wird richtig in die Sünde hineingehängt. Das kann man sich nicht vorstellen. Er, der beim Vater in der Gestalt Gottes war, hängt zwischen Räuber. Wo er nur noch hinguckt, Sünde, Teufel, Schmutz, Dreck, Elend. Und dann die große schwarze Wand vor ihm, der Tod. So geht's hier weiter. Dann Vers 39 bis 44. Also hier hängt in diesen Kämpfen, da heißt, sie lästerten und schüttelten die Köpfe, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, hilf dir selbst, bist du Gottes Sohn, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die Hohepriester samt den Schriftgelehrten und den Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab, so wollen wir ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, er befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihn hat. Sie verspottet wiederum in der letzten Konsequenz, und das ist das Schlimmste, seine Stellung zum Vater. Sie sagen, wenn der Vater dich wirklich geliebt hätte, dann holt er dich doch runter von diesem Kreuz. Und genau das war ja der Kampf. Weil er gehorsam war, hat er diesen Kampf auf sich genommen. Unvorstellbar. Geistlich. Ich weiß nicht, was unser Herr hier mitgemacht hat. Ich bin in der Ewigkeit wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass in der Ewigkeit die Gläubigen in letzter Konsequenz erfahren werden, was der Herr hier getan hat. Und sie werden dann in die Knie sinken vor ihrem Erlöser, die in die Ewigkeit hindurch wirklich dafür Ehre und Huldigung und dann beten für das, was er getan hat. Bin ich überzeugt. Wir ahnen nicht einmal, was hier am Kreuz geschah. Und dann Vers 45. Die 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Wisst ihr warum? Da war Finsternis, weil die ganze Finsternis des Kosmos aufs Kreuz gerichtet war. Er, der das Licht der Welt ist, ist plötzlich in der absoluten Finsternis. Was hat das geheißen für den Herr Jesus? Unvorstellbar. Und dann Vers 50 und hier endet's. Er schrie abermals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Jetzt geht er durch die Todeswand, jetzt geht er durch das Todestal. Und dann zerreißt der Tempel. Dann plötzlich zerreißt der Vorhang und jetzt ist Heiligtum frei. Ich kann mir vorstellen, was im Himmel für ein Jubelgeschrei losbrach, als der Vorhang zerrissen war. Weil im Himmel gibt es einen Tempel, eine Stiftshütte, da ist ein Vorhang. Dort zerriss er zuerst. Das auf der Erde war nur ein Abklatsch im Vergleich zu dem, was im Himmel geschah. Plötzlich war das Heiligtum frei. Aber seht mal ehrlich, wenn ihr das seht, was für ein Preis. Was für ein fürchterlicher Preis. Was für ein Erlöser. Jetzt kommen wir mit unserer Feigheit, mit unserer Lauheit. Und was für ein Erlöser. Jetzt sagt die Bibel etwas. Die Frucht dieser Leiden. Die Frucht, was kam dabei heraus für uns? Ich habe es vorher gelesen, Hebräer 10, ich lese jetzt Vers 14. Mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Er hat Heiligung geschaffen für mich und dich, dass ich und du, dass wir wachsen können in der Erlösung, dass wir heilig sein können, wie er uns will auf dieser Erde. Das hat er geschaffen am Kreuz vor Golgatha. Er hat alles getan. Das war die Frucht. Völlige Erlösung und Befreiung von der Sünde. Was für eine Schande, wenn wir drin bleiben. Ich sag's nicht von oben herab. Ich packe mich an der eigenen Nasenspitze. Ihr merkt, wie sehr uns der Teufel anlügt und uns der Blick vor diesem großen Opfer wegwendet, dass er uns immer wieder in den Dreck der Sünde hineinziehen kann. Kolosser 2, Vers 13. Die Dämonen, sie dachten hier am Kreuz vor Golgatha, jetzt haben wir ihn. Sie haben ihren ganzen Dreck, ihre letzte Macht, die sie besaßen, ausgegossen. Was sagt die Bibel? Sie sagt, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit ihm lebendig gemacht, da er euch alle Übertretungen vergab, dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte, sie aus der Mitte tat, indem er sie aufs Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wisst ihr, was da geschah? Durch diese Leiden, durch dieses Opfer wird der Teufel endgültig entmachtet. Endgültig. Hier bricht jede Macht des Teufels an diesem Kreuz vor Golgatha. Aber der Preis waren die Leiden. Nicht nur völlige Erlösung, völliger Sieg über jede Macht der Finsternis. Das geschah am Kreuz vor Golgatha. Ist unvorstellbar. Jetzt sagt die Bibel, Epheser 1, Vers 3. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt, in ihm, in Christus. Das war die Frucht dieser Leiden. Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr, das sind wir Gläubige, seid zur Fülle gebracht in ihm. Jetzt plötzlich kommt die ganze Fülle Gottes durch den Sohn in unser Leben hinein, durch dieses Opfer, durch diese Leiden, bricht plötzlich eine Flut von Herrlichkeit heraus, die unvorstellbar ist. Und wenn wir in den 2. Korintherbrief hineingehen, ich denke, dann begreifen wir, was Paulus meinte. Wir sind so oberflächlich. Er sagt hier in 2. Korinther 8, Vers 9, ihr kennt die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wisst ihr, was das heißt? Weil er arm, nackt, bloß, verachtet, zerschlagen, zerschunden, sich in Schmerzen windend, in seelischen Qualen zerbrechen und von Gott dem Vater getrennt am Kreuz vor Golgatha hing, bin ich reich, sagt die Bibel. Das ist der Grund, warum ich reich bin. In Amerika ist so, die Schwarzen, die haben eine Statue aufgestellt, da gab es eine Szene, wird beschrieben im Buch, wo ein Fremder kommt und sagt, wer ist denn das, diese Statue? Jahrhunderte vielleicht nicht, aber wo der Mann schon lang tot war, dann sagt dieser Farbige in großer Ehrfurcht, das ist Abraham Lincoln, mein Erlöser. Also ihr versteht, menschlich gesprochen, der Mann, der die Sklaverei abschaffte. Wie viel mehr müssten wir Gläubige, nachdem die Fülle Jesu Christi in unser Leben hineinkommt, sagen, das ist Jesus Christus, unser Erlöser, mein Erlöser. Und dann sagt sie in 2. Korinther 9, Vers 8, Gott ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habet und überreich seid zu jedem guten Werk. Frage, bist du überreich in jedem guten Werk? Kein Problem, hier steht's. Durch das Opfer, durch die Leiden gibt Gott dir die Möglichkeit, dass der Herr dir in allem, alle Zeit, alles Genüge gibt. Ist alles da, alles fertig. Vollkommenes Opfer am Kreuz vor Golgatha. Die Fülle der Gottheit kann in dich hineinfließen und dich segnen über Bitten und Verstehen, wenn du willst, aufgrund der Leiden. Er begreift. Ist alles da. Und da kann man sprechen wie Paulus, 2. Korinther 7, Vers 4. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Trübsal. Mittendrin in dieser Trübsal fließt er über vor Freude durch dieses Opfer, durch diese Leiden. Ich denke, wenn man das einmal begreift, dann verändert man seine Stellung zum Erlöser. Jetzt kommt die große Frage. Herr des Lamm Gottes, tut das alles für mich und dich? Es gibt so eine Geschichte, so ein Bild, da steht drunter, das tat ich, eine Kreuzigung, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das ist die große Frage. Wie antworte ich auf die Leiden des Erlösers? Wie man auf die Leiden des Erlösers antwortet, sehen wir, wenn wir weitergehen in unserem Studium in der Apostelgeschichte. Dort sieht man plötzlich, was dann passiert. Wie die Apostel weder Tod noch Teufel gefürchtet haben, bereit waren, jeden Preis zu zahlen für diesen Erlöser und für sein Opfer am Kreuz vor Golgatha. Das war die Folge. Und hier sagt 2. Korinther 5, Vers 14, Eine ganz einfache Sache. Die Liebe Christi hält uns zusammen, die wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Er ist darum für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wisst ihr, und ich krieg am meisten Ärger, wenn ich das predige. Wenn ich predige, du hast als Gläubiger kein Recht mehr auf dein Eigenleben. Du bist ein Sklave Jesu Christi. Der Herr kann mit dir machen, was er will. Du hast kein Anrecht drauf, dass dir gut geht. Du hast kein Anrecht drauf, dass du deine Freuden hast, sondern du bist ein Sklave, ein Erkaufter. Er kann im Prinzip machen mit dir, was du willst. Völlige Autorität. Die Bibel sagt, in dem Moment, wie ich mich erlösen lasse, wie der Herr mir die Tür zum Himmel aufschließt, bin ich ein Sklave. Los, der Unterschied ist eben der, ich habe einen Herr, der es gut mit mir meint. Mir geht es nicht schlecht, wenn ich ihm diene, im Gegenteil. Dann sorgt jemand für mich. Der wird immer genau das für mich haben, was ich brauche. Bloß glaubt der Mensch manchmal, dass er was anderes braucht als der Herr. Das Problem. Die kleine Diskrepanz, dass der Mensch denkt, er wisst es besser wie Gott. Jetzt sagt Bibel, 2. Korinther, wir müssen ihm leben. Römer 7, Vers 4, auf dass wir Gott Frucht brächten. Jetzt will Gott, und früher haben das die Gläubigen gebetet. Ich habe das fast nie mehr gehört in der Neuzeit. Sie haben oft gebetet, als Frucht deiner Leiden. Aber Evangelisationen, rette Menschen als Frucht deiner Leiden. Da war noch Bewusstsein, was die Leiden gekostet haben und dass Gott jetzt Frucht will aus diesen Leiden. Er will, dass wir Frucht bringen für den Vater wegen diesen Leiden. Er will, dass das, was am Kreuz vor Golgatha geschah, in unserem Leben umgesetzt wird zu Frucht. Römer 12 ist so einfach, dass wir den Willen Gottes tun. Und aus diesem Wille Gottes heraus das tun, was man dann in der Offenbarung tat, mit dem möchte ich auch abschließen, Offenbarung 5, was im Himmel getan wird, dass ein Gläubiger so ein Herz hat. Wisst ihr, müsst euch vorstellen, im Himmel wird großartig angekündigt, jetzt kommt der Löwe von Juda, der Messias Israels, der große Herrscher, der Löwe von Juda kommt. Ich kann mir vorstellen, wie der ganze Himmel erzittert ist, wie auch der Johannes voll Spannung da saß und wartete, dass der Löwe kommt. Und dann sagt die Bibel was ganz Einfaches. Nachdem der Löwe von Juda kommt, heißt es, und ich sah und sie in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Und in dem Moment, wie Gott seinen Erlöser bringt, der Löwe von Juda, wisst ihr, was im Himmel dann im Mittelpunkt ist? Ein Lamm wie geschlachtet, die Leiden Jesu Christi. Das Opferlamm für unsere Sünde im Zentrum der himmlischen Anbetung. Und dann sieht man hier, wie die Gebete der Heiligen aufsteigen. Wie Gebete, würdig bist du, das Buch zu nehmen. Seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden. Jetzt wird wieder der Punkt draufgelegt. Die Leiden der Opfer. Das leidende Opfer am Kreuz vor Golgatha, wo der Herr alles getan hat. Das ist das Wenigste, was ein Gläubiger tun kann. Wenn er das begreift, was hier am Kreuz vor Golgatha geschah. Der erste Schritt, dass er in sich geht und beginnt, den Herrn Jesus anzubeten und auch sein Vater für das, was das Lamm Gottes getan hat am Kreuz vor Golgatha. Der zweite Schritt ist, dass man beginnt, der Wille Gottes zu tun, für Gott Frucht zu bringen. Beginnt, in seinem Herzen die Entscheidung zu fällen, dir allein will ich leben. Im Leben und im Sterben, dir allein, Herr Jesus. Und trotzdem, Geschwister, ich sage es euch ehrlich, selbst wenn wir das tun in letzter Konsequenz, wenn es jeder von uns von ganzem Herzen tut, sich auf den Altar legt, Gott als Brandopfer, dann ist es nur ein Klacks im Vergleich zu dem, was am Kreuz vor Golgatha geschah. Dieses fürchterliche und trotzdem so herrliche Opfer, die Leiden unseres Erlösers. Ich möchte beten. Und Herr Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir, was du getan hast am Kreuz vor Golgatha und dass du diese unvorstellbaren Qualen noch Geist, noch Seele, noch Leib über dich hast ergehen lassen, um uns zu erlösen, um uns als hohe Priester zu verstehen. Und ich bitte einfach, erbarm dich unser, die wir so lässig mit der Sünde sind. Lass uns begreifen, was du, Heiland, getan hast. Und lass uns wirklich Frucht bringen, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass du Frucht hast für diese Leiden. Ich habe einfach die Bitte, dass du durch unsere Reihe gehst und uns genau da im Herzen abholst, wo es notwendig ist. Und vor allem habe ich euch bitte, gib uns geöffnete Augen für dich, für den Erlöser, was am Kreuz von Golgatha geschah. Dass wir uns selber dann die Frage stellen können, was du für uns getan hast, dass wir es begreifen und was wir jetzt für dich tun. Dass wir uns dir zu Füßen legen und wirklich Sklave Jesu Christi sein können, aufgrund deines großen Opfers. Ich bete dich an und danke dir dafür, Herr Jesus, was du getan hast, für dieses kostbare und teure Opfer, für deine Leiden, die du für mich und für jeden von uns vollbracht hast. Amen.